Ja, hallo, liebe Weisinnen und Weisen. Ich finde, ein Partnerschaftsjubiläum ist immer eine hervorragende Entschuldigung, um einen Tisch in einem sehr guten Restaurant zu reservieren und sich etwas zu gönnen. Und bei Unsicherheiten über den Termin, das tritt ja eigentlich nur auf, solange man kein spießiges Datum wie ein Hochzeitstag hat. Da haben wir uns immer so beholfen, dass wir relativ willkürlich einen Termin festgelegt haben. Und zwar haben wir immer gesagt, das ist der erste Samstag im August, was den Vorteil für uns hatte, dass es immer am Wochenende war und immer in den Sommerferien. Und Ähnliches kann ja eigentlich für jede Beziehung funktionieren. Man muss einfach mit der Terminauswahl ein bisschen kreativ sein. Das war's schon. Ciao, ciao.
Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
Denn heute treten die vier Weisen wieder zusammen, um weise Dinge zu erzählen und super spontan und kreativ zu sein. Deswegen ein Hallo zu Markus nach Berlin und zu Malik nach Aachen
Hallo.
und zu Frau Kirsche aus Köln.
Hallöchen.
Ja, und ich bin Patricia und bin auch in Berlin. Und weil ja jetzt Weihnachten bald ansteht und wir ja stets topaktuelle Saisonfolgen machen, beschäftigen
Was?
wir uns heute anscheinend mit Konsumdingen. Frau Kirsche, tolles
Ja.
Konsumdings. Was will mir das sagen in der Liste?
Ich wollte euch erzählen, dass ich ein tolles Konsumdings gekauft habe, was, glaube ich, kein gutes Weihnachtsgeschenk ist, es sei denn, man möchte Unfrieden stiften in seinem Leben, nämlich ein Vibrator. Nein, das war nur ein Spaß. Nein, und zwar habe ich was ganz
Ich wäre so
Tolles.
gespannt gewesen auf diese Brücke von Tage, also wir machen jetzt sozusagen Sendungen am Puls der Zeit zu Vibrator. Mich hätte es wirklich
Ja,
interessiert.
aber
Ich
das
nehme für mich,
irgendwie
weil
ist doch klar, das entspannt in der stressigen Weihnachtszeit.
Ja.
naja, für mich war der Sprung zum Weihnachtsgeschenk da noch in meinem Kopf.
Aber trägt man den, muss man den dann stetig tragen? Wie sorgt man dafür, dass er aufgeladen bleibt? Das sind ja alles interessante
Kannst du
Fragen,
so
die gerne erörtert.
USB-C?
Ja, hat der
Akku-Pack.
USB-C.
Die Zukunft denken.
Ja.
Ja, das sind alles gute Fragen. Ich meine, die können wir alle gerne
Sind
diskutieren.
schon mal Vibratoren explodiert? Lithium-Ionen-Akkus sind ja auch gefährlich.
Aua. Okay, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus?
Gar nicht.
Konsum.
Gar.
Denk einfach an den Konsum.
Genau. Und an die Befriedigung. Mein Konsumartikel hat mich nämlich massiv befriedigt, wenn auch anders. Und das zeugt auch schon wieder davon, wie trist und traurig mein Leben ist, wenn ich das jetzt weiterführe in dieser Analogie. Es ist nämlich, ta-da-da-da, was zum Putzen.
Wow. Also wie schnell wir also sagen von der sexuellen Revolution ins klassische patriarchale Rollenbild gekommen sind, ist schon. Hast du es dir, warte mal, hast du es dir selber gekauft oder hat es dein Mann dir geschenkt?
Ja, aber zum Hochzeitstag. Das geht doch dann, oder?
Aber ich bin interessiert, spezifiziere.
Ja, also ich möchte kurz sagen, dass ich nicht verheiratet bin. Ich möchte, das ist mir wichtig. Und zwar ist es so ein, das sieht aus wie ein kleiner Luftballon. Mit am Rand ist so, sind so Flügelchen und man zieht es über den Wasserhahn von unten, der ja immer
Zum
verkalkt.
Entkalken.
Ja. Und dann macht man da so eine Mischung aus Essig, Reiniger und Wasser rein und lässt es einfach einwirken. Und ich schwöre auf den ersten FC Köln, meine Katze Luni Hamann und den ersten Band vom Kapital, dass es nichts Besseres gibt als dieses Mini-Ding, das also wirklich begeistert, weil es wird nicht nur dieses Sieb gereinigt, entkalkt, wie auch immer. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Technical Terms im Bereich
Sanitär.
Wasser wollte ich gerade sagen. Sondern auch, dass das ganze Verschraubungsteil wird gereinigt. Das ist der Hammer. Ich weiß, der Markus, ja, ihr liebe ZuhörerInnen, wir haben ja eine Videokonferenz. Der Markus guckt mich an, als hätte ich nicht mehr alle Latten am Zaun.
Das ist, weil er selber immer, er hat so eine Zahnbürste, die er in Essig tränkt und immer, wenn er Wasser laufen lässt, poliert er das danach. Der braucht das einfach nicht.
Also. Nee, tatsächlich meine Irritation kommt woanders her. Und zwar aus meinem Framing von der vergangenen Woche. Wir nehmen ja dieses Ding am 30. November auf, also quasi nach der Cyber Week, nach dem Black Friday, wo ich auch auf Konsum gepolt war.
Wir sind
war.
Noch mittendrin, es kommt der Cyber Monday, keine Sorge.
Nee, trotzdem, aber sozusagen, wo ich ungelogen und ich sage das jetzt aus dramaturgischen Gründen, in Wirklichkeit ist es Geld, was ich für meine freiberufliche Tätigkeit in sozusagen das notwendige Upgrade von Technik investiert habe, aber vierstellige Beträge ausgegeben habe, weil ich einfach jetzt gewartet habe so. Und wenn in unserer Themenliste steht, jetzt kommt ein geiles Konsumteil, dann denke ich halt so, oh Gott, was kann jetzt noch kommen? Und dann ist es ein wahrscheinlich Euro-Artikel.
4,50 Euro hat das gekostet.
Artikel. Für ein Problem, das ich tatsächlich ganz anders löse. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen
Aber wie löst du es? Das interessiert mich jetzt wirklich.
Also entweder mit einem Entkalker-Putzspray einsprühen das Ding oder diese, also man kann die abschrauben. Diese Dinge abschrauben, einlegen.
Ja, aber das habe ich natürlich auch die ganze Zeit gemacht. Man muss dazu sagen, dass das Wasser in Köln linksrheinisch sehr kalkhaltig ist.
Sehr.
Sehr, nee, wirklich.
Ich möchte bitte jetzt einen Battle anfangen. Wir machen beide ein Messer nass, lassen das live auf einer Webcam trocknen und wer mehr Kalkhalt gewinnt. Und ich glaube, Berlin gewinnt.
I'm all in. Guck mal, ich kriege schon her. Da mache ich sofort mit. Bestimmt gibt es auch irgendwie im Internet so Tabellen. Ja. Ich finde das auf jeden Fall.
Okay. Ich kann eine anekdotische Evidenz hinzufügen. Ich bin ja begeisterter Leitungswassertrinker und hier in Aachen kann man das auch sehr gut machen, aber in Köln vermeide ich es. Und das ist die einzige Stadt, die ich bisher kenne, wo ich es vermeide. Heißt nicht, dass Berlin nicht auch übel dran ist, aber beim letzten Berlin-Besuch im Südwesten Berlins ging es.
Ja, ich frage mich ja wirklich auch, ich habe ja so ein bisschen, versuche so rauszufinden, was irritiert eigentlich meinen Verdauungsprozess so? Ich bin jetzt alt genug, um mich damit zu beschäftigen und ich finde es halt einfach nicht raus. Und manchmal dachte ich auch so, ich bin halt auch eben, ne, ich habe hier so eine Trinkflasche, die mache ich zweimal am Tag voll, das sind dann 1,5 Liter, damit ich genug getrunken habe, mit Leitungswasser. Und frage mich halt manchmal auch, ist es vielleicht einfach, bin ich innerlich schon total verkalkt?
Ja, du bist so verkrustet, weißt du, wie so Kaffeekannen oder sowas.
Aber dann kannst du ja auch einfach so ein Ding über dich drüber ziehen.
Und damit Schüttet sind wir doch schon wieder relativ nah am Fetischthema und dann doch auch schon wieder am Ausgangspunkt.
Ich weiß es nicht sozusagen.
Aber eigentlich wollte ich mit euch darüber reden, ob ihr auch so minimalkonsumgeile Sachen habt und eben nicht für vierstellige Beträge.
Erzähl.
Ich habe was. Ich würde es gerne in die Kamera halten für die ganzen Podcast-Hörerinnen da draußen, die das dann auch nicht sehen können. Also, es ist so, ich kaufte Nanotape. Ich erkläre es gleich. Weil ich eine lange Rolle gekauft habe, waren es, glaube ich, 20 Euro. Aber wahrscheinlich kann man auch 7 ausgeben. Nanotape ist das, was man wahrscheinlich als diese Tesa Powerstrips und sowas kennt. Also sprich, das ist so transparentes Gelartig, also wie so doppelseitiges Klebeband, aber ohne einen Kleber drauf, sondern allein durch die Materialität pappt das auf beiden Seiten. Wenn es irgendwann mit der Zeit schlechter und schlechter pappt, man kennt das zum Beispiel auch für Handyhalterung im Auto oder so, ne? So ein rundes Klebepad, was man dann irgendwo hinbappt und dann kann man angeblich da ein Handy drauf hängen oder so, ne? Das ist, glaube ich, alles so ungefähr das gleiche Prinzip. Ich nehme mal an, es funktioniert irgendwie in ganz winzig klein, so wie Saugnäpfe oder so. Auf jeden Fall habe ich davon so Tape gekauft, denn ich hatte die Anwendung, die mich jetzt schon sehr lange genervt hat. Ich habe so einen kleinen Handy-Lade-Cheat-Charger auf meinem Schreibtisch stehen Und da habe ich jetzt so einen neuen bekommen, der hat so einen Magneten drauf, ne? Manche Handys haben ja hinten Magnete. Und das ist total super, weil der Magnet ist so richtig stark und dann pappt den da so dran und dann macht das so plopp und dann hält das und dann willst du das Handy wieder abziehen und hast halt das Handy mit Charger einfach in der Luft. So, also weil natürlich der Magnet viel stärker ist als das Gewicht dieses kleinen Chargers auf dem Schreibtisch. Mhm. Jetzt möchte man also den Charger in einem bestimmten Winkel immer auf diesem Schreibtisch festkleben. So, das habe ich bisher so richtig nerdmäßig gemacht mit Tape. Ihr könnt euch vorstellen, wie mein Schreibtisch ausgesehen hat, wenn man so 3, 4, 7 fette Tape-Streifen in Knallgrün auf den Holzschreibtisch versucht so zu kleben, dass dieser Cheat, alles furchtbar. Also hörte ich von Nanotape, kaufte Nanotape, schnitt ein, weiß ich nicht, so ein münzgroßes Ding unten ab, tat es auf den Holzschreibtisch und den Charger drauf und es ist perfekt. Also es ist so.
Schreib mir das sofort auf.
Ich schick dir lieber was, weil außer du hast sehr viele Anwendungen im Haushalt, weil ich werde diese 20 Meter, die ich da habe, ich habe jetzt genau so 3 Zentimeter verbraucht, das werde ich nie im Leben für irgendwie was benutzen. Also das funktioniert erstaunlich gut. Man denkt so, man ruckelt da 5-mal dran und dann wird das irgendwann labbeliger und geht irgendwie ab. Nein, es hält einfach 1000%ig und das Geile ist, wenn man das ein bisschen mit Wärme behandelt, also ein Föhn oder irgendwas dran, kann man das auch sehr leicht rückstandsfrei von allem wieder abziehen. Also das ist eine sehr nette Kombi. Damit kann man auch, weiß ich nicht, Kleiderbügel an die Wand hängen oder so. Die Wand sollte allerdings vielleicht nicht nur Wandfarbe auf Tapete sein, weil sonst bleibt natürlich die Wandfarbe an dem Nanotape. Also kann ich nur empfehlen.
Letzte Erfahrung habe ich schon gemacht. Tatsächlich.
Oh. Schön.
Jetzt überlege ich, Markus, hast du auch so einen kleinen Konsum-Wunder?
Ja, es ist halt nicht so mega klein, aber es ist schon was so ein bisschen in, ich erzähle trotzdem, es ist das Einzige, was mir in der Kategorie einfällt. Also es ist ein bisschen teurer. Ich glaube, ich habe 20 Euro dafür bezahlt für 4 Meter. Aber es war trotzdem sozusagen überraschend hilfreich. Ich habe ja neulich Glasfaser in meiner Wohnung bekommen und habe dazu so eine Glasfaserverlängerung erstanden, weil mein Telefonanschluss ist hinten in meinem Wohnzimmer und da ist auch meine gesamte Technik, die darauf basiert, dass der Router dort ist. Die Telekom verlegt das bis 3 Meter hinter den Haustüreingang. Ich musste also diese, wenn man das Kabel legt, irgendwie 16 Meter überbrücken. Habe ich also so ein ganz kleines Kabel mir zugeholt und dann war ich so, wie verlege ich das jetzt? Wie verlege ich das? Und dann war ich so, mache ich das nur mit so Klebestreifen dran, damit es möglichst unsichtbar ist. Und dann habe ich auf der großen Online-Shopping-Plattform, die wir alle nicht benutzen wollen, weil sie schlimm ist, so Kabelkanäle gefunden, die so ganz schmal sind und so ganz fies, wie so, also wirklich so schlimmstes, gepresstes, dünnes Plaste, was kaputt geht, wenn du es anfährst und mit Rezensionen, die also bestenfalls dubios waren. Ich war so, fuck the shit, ich kaufe das jetzt. Weil ich hatte auch das Problem, ich musste es an der Türschwelle vorbei verlegen zu meinem Wohnzimmer.
Ah ja.
So, und jetzt habe ich diese Dinger und habe da das Kabel reingepresst und die sind auch, wenn du die anfährst, die sind mega filigran alles und so biegsam und denkst so, nee. Und dann habe ich die auf die Türschwelle geklebt. Und Patricia, du hast diese Türschwelle heute überschritten. Ist dir aufgefallen, dass da ein extra Kabelkanal an der Türschwelle ist?
Nee, aber ich bin ja so ein Mensch, mir würde nicht mal auffallen, wenn die Türschwelle nicht mehr da ist.
Dir fällt auf, wenn ich meine Lichtschalter geputzt habe oder nicht.
Ja, aber das ist ja Fokussache. Also manche Sachen sehe ich, manche nicht. Also aber warte, nee, ich habe das überhaupt gar nicht gesehen über die Fußleiste, also so seitlich.
Manchmal habe ich Angst vor Patricia, weil ich fürchte, sie lügt sich eigentlich schon mein ganzes Leben lang an, wenn sie solche Sachen macht. Hilfe, hol mich hier raus! Also auf jeden Fall, diese Kabelkanäle mega gut. Mega, also überraschend gut hat es funktioniert. Es ist wirklich unsichtbar geworden. Und ich bin wirklich sozusagen, wenn ich weiß, dass in meiner Wohnung irgendwas nicht so ist, wie ich es will, dann hat das immer so ein Magnet, das zieht meinen Blick dann so mit magischem Fokus an, aber es ist wirklich fantastisch.
Es ist jetzt sehr hart für mich, nicht zu deiner Türschwelle zu laufen.
Guck zur Türschwelle. kannst du von hier aus sehen?
Es ist perfekt. Also ja, da ist eigentlich eher die Türschwelle jetzt ein bisschen störend. Ja, genau.
ist schon sehr gut.
Ja, ich habe jetzt auch die ganze Zeit überlegt, aber ich glaube, es gibt so Evergreens, die man im Leben braucht. Also dazu gehört ja Panzertape, aber auch Kabelbinder beispielsweise. Da kriegt man ja auch unglaublich große Packs und kann damit alles machen. Ist natürlich immer nur ein Provisorium, aber das Tolle ist, das hält dann ja so 10, 15 Jahre.
Wusstet ihr, dass man Kabelbinder sozusagen zerstörungsfrei öffnen kann?
Ja, also ich habe Videos gesehen, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Und deswegen glaube ich das nicht. Ich glaube das nicht.
Glaube ich nicht.
Ja,
weil wir bei Konsum sind.
Söderische glaube ich nicht.
Weil wir bei Konsum sind, kann ich dann den Leuten, die jetzt Kabelbinder kaufen wollen, direkt raten, es gibt Kabelbinder, die haben einen Öffnungsknopf dran. Also die sind dafür gemacht, dass
das
man sich den nicht auf und zu macht.
Ja.
Die haben wir in der Band zum Beispiel, da sind sie sehr praktisch. Deswegen also, wenn ihr denkt, ja, ich habe sie nur nie gekauft, weil man sie so schwer öffnen kann. Es gibt einfach welche, die kann man öffnen.
Und das Öffnen ist, man muss einfach da in dieses, also wo man das durchzieht quasi, da ist wie so ein Nippel drin und da mit einem spitzen Gegenstand, einem Schaschlikspieß oder irgendwas
zwischengehen. Nee, die Methode, die ich kenne, ist sozusagen, du nimmst so Kombizange und drückst den einfach seitlich.
Ah.
Und dann sozusagen wird er höher und dann kannst du einfach das Ding rausziehen.
So wie bei den Bändchen für Veranstaltungen.
Da ist es ein bisschen anders. Da geht es ja um da muss man es ja so einzwirbeln, um das dann sozusagen in der Drehung mit rauszuholen.
Aber das ist ja das gleiche Prinzip, ob du das außen breiter machst oder das innen dünner. Aber gut. Also ich werde es ausprobieren demnächst.
Da geht es ja auch um das, wo es lang ist, egal. Man baut
es
ja
gibt
auch
da auch verschiedene Methoden. Also
es gibt
auch,
immer nur eine Wahrheit, Malik.
Hast du aber nur gehört, Malik, oder? Das hast du noch nie gemacht.
Ich spiele da ja nur. Wir kriegen AAA-Pässe. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Ich habe das auch.
Übrigens sind die AAA-Pässe, kein Witz, AAA, also die Access All Areas-Pässe, nur Eye Candy. Weil normalerweise kriegst du inzwischen als Artist ein Band um den Arm, was aber geklebt ist, da kannst du nichts mehr irgendwo rausfummeln, also diese billigen geklebten in einer bestimmten Farbe und das AAA-Ding kriegst du nur, damit du ein Andenken hast, was du mit nach Hause nehmen kannst.
Mhm. Aber das ist doch schön, also
ist
dass man
schön.
Sowas kriegt. Ja, weil ich finde nämlich, es gibt, ich weiß nicht, ob das schon immer war, aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, auch wenn man Konzertkarten kauft, kann man wieder Papierversionen für Aufpreis bestellen, die man sich dann ins Poesiealbum kleben kann. Das finde ich auch sehr schön.
Hast du das gemacht beim letzten Ticketkauf?
Nee, das hat 4 Euro extra gekostet.
What? Du hast keine, was?
Ich wusste nicht,
oh
dass
Gott.
Du so Fan bist. Oh mein Gott. Vielleicht lässt einer seins fallen, dann hebe ich es für dich auf dem Konzert.
Ich bin traurig.
Oh Gott, warum habe ich das?
Was
können
ist
wir
das für ein Konzert?
Was? Warum?
Fat Tony.
Ah.
Fat Tony feiert Geburtstag.
Und ich habe auch schon tatsächlich gesehen, das scheint ein bisschen ähnlich zu werden wie der Geburtstag von Danger Dan, weil Mine hat gepostet, dass sie auch kommt.
Ja, das ist, also es ist exakt dasselbe. Das Lustige ist ja, kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr Edgar Wasser kennt, auch sozusagen in dieser Hip-Hop-Bubble unterwegs.
Ich glaube, ihr müsst das alles mal erklären. Ich kenne Danger Dan und ich weiß, es gab da ein sehr großes Geburtstagsding in der Wuhlheide oder wo war das, in Berlin?
Mhm. Genau.
Genau, irgendwie so 2-Tages-Mini-Festival sozusagen mit ihm, seinen Freunden und so. Warum dieser Aachener das in Berlin macht, ist mir unklar, aber es ist so geschehen.
Kannst du mal sein Album hören, da erklärt er genau, warum Aachen nicht so geile Erinnerungen
Aachen,
bei ihm.
Nur die Schule.
So. Nur die Schule, ja.
Okay, und jetzt alle anderen Namen, die ihr nachher genannt habt, sagen mir noch nichts. Erklärt doch mal.
Also Fettoni ist auch deutscher Rap, der sozusagen nie an die Uni gegangen ist, aber Studentenrap macht. Also das ist eine Zeile sozusagen, mit der er sich selber mokiert, wie er beschrieben wird. Und es gibt so ein, die haben auch manchmal Sachen zu dritt gemacht. Fat Tony, Edgar Wasser und Yuse Yu. Das sind halt drei verschiedene, auch Guys, die halt rappen. Und Edgar, sozusagen, und ich mag Fat Tony, wenn er mit anderen Leuten was zusammen macht. Also es gibt ein Album mit Mine, das ist sehr gut. Es gibt ein Album mit Edgar Wasser, ist sehr gut. Und Edgar Wasser war ich immer so, da habe ich, also Yuse Yu mag ich auch. Und Edgar Wasser bin ich immer nie so richtig reingekommen. Den habe ich neulich entdeckt. neulich habe ich angefangen, den sozusagen ein bisschen mehr zu hören und habe dann natürlich geguckt und habe dann festgestellt, oh mein Gott, der hat seit einem Jahr hat er nichts mehr gesagt auf all seinen Social-Kanälen. Es ist kein Song erschienen, obwohl er sonst mehrfach sozusagen irgendwie alle paar Monate mal eine Single so. Mhm. Und seine letzten beiden Lieder waren über Selbstmord. What the fuck? Und ja. Dann lustigerweise hat Kaspar bei Fettoni nachgefragt, ob er weiß, wer Edgar Wasser ist. Und Fettoni meinte alles, er kann das verstehen, aber es ist wirklich alles total okay. Und dann hat Edgar Wasser gepostet, er kommt auf Fettonis Geburtstagsparty.
Ah, aber es weiß immer noch keiner, warum er sich ein Jahr rausgenommen hat.
Nö.
Okay.
Aber ist auch egal.
Vielleicht Elternzeit.
Man weiß es nicht. Man weiß es.
Aber
nicht.
Das Tolle ist, es ist ein Sitzkonzert. Das kommt mir sehr entgegen. Das finde ich ein bisschen lustig. Es gab wirklich nur Sitzplätze zu reservieren.
Aber es gibt auch Stehplätze, aber die waren schon weg, oder? Was?
Also es gab in dem Ticketsystem quasi die beiden Kategorien, aber das sah so aus, als hätten die einfach quasi die Stehplätze irgendwie, also standen nicht zur Verfügung. Mhm. Und ich habe mir dann die Halle irgendwie angeguckt und die gibt es durchaus auch voll bestuhlt, sozusagen. Also das, ja, ich bin gespannt. Er wird ja auch 40, also da kann man ja auch sitzen, ne, bei einem Konzert.
Ich muss gerade sehr lachen und ihr könnt gar nicht wissen, warum, aber du sagst voll bestuhlt und Sitzkonzert und alles. Eine kleine Anekdote seit der letzten Weisheit. Ich habe erzählt, meine Band spielt ja wieder live und das haben wir jetzt auch gemacht in Köln und in Frankfurt. Und wie ist es so, bevor du auf Minitour gehst, wirst du natürlich zuerst mal krank. Krank auf Tour ist das Beste, was es gibt im Leben, vor allem mit Durchfall. Ich sage euch, es gibt nichts Geileres, als wenn du auf so eine Bühne musst. Die ganze Nacht war schon sehr, sehr kurz. Und dann dazu kommt noch, wir haben sogenannte Riser auf der Bühne. Also das sind so Klappkästen, auf die kann man sich so draufstellen. Also die sind irgendwie so 50 Zentimeter hoch. Dann kann man auf der Bühne quasi so als Bühnenelement einen Schritt vor und nach oben machen und steht mal irgendwie ein bisschen höher. Unter den Risern sind auch so Nebelwerfmaschinen, so Smoke-Dinger. Die schießen dann so nach oben und da ist so Licht drin und alles so Show-Effekte. Der Punkt ist aber, diese Riser hat unser Ferdinand selber gebaut. Möglichst leicht aus Aluprofilen, aber das Gitter, auf dem man steht, ist eigentlich so ein Gitter, was so für die Viehhaltung da ist, wo Kühe oder weiß ich auch nicht was, so einfach ihren Kack nach unten so durchfallen lassen können. Das ist so ein Plastikgitter.
Und da hast du Schottenrock getragen.
Ich habe also vor allem in Frankfurt, wo man einfach mal so 3-4 Stunden hinfahren muss und die Nacht war natürlich nach der Show in Köln dann noch viel kürzer und mir ging es wirklich übel und die lieben Bandmitglieder hier, Kim hat mir irgendwie so ein, Thermoskanne mit Tee mit und irgendwie mit Wärmeflasche hockst du da im Auto, aber du musst natürlich, wenn dann die Show losgeht, bist du natürlich der harte Rockstar und Vollgas und alles und dann stehst du breitbeinig auf diesem Riser. Und wenn du jetzt sagst, das bestuhlte Konzert, dann muss ich gerade an alles denken, was hätte passieren können.
Wow.
Ich sage mal, es ist gut gegangen, aber es war knapp. Wir spielen nur eine halbe Stunde, deswegen.
Jesus.
Das ist ja wild.
Ich weiß nicht genau, wegen welcher Themen diese Sendung eine Content-Notes braucht. Vielleicht gehört das auch mit dazu.
Aber da will ich auch noch was ergänzen, weil das hat mich wirklich auch erstaunt. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der ist quasi meine Elterngeneration und der hat erzählt, dass es zu seiner Kindheit noch üblich war, dass die Frauen so, wenn die auf Volksfesten so Trachten getragen haben, dass die dann einfach so gepullert haben, mitten auf den Weg.
Okay.
Mich überrascht, was volksfestartige Sexe angeht, überhaupt nichts mehr.
Frauen halten sich ja sonst eher zurück.
Habt ihr diese Meldung aus Borkum gesehen?
Wahnsinn.
Nur
Wahnsinn.
Reaktion. Ich habe nicht drauf geklickt. Ich dachte, was?
Okay, die haben da ein traditionelles Volksfest, wo die, wo irgendwie ein Club, der heißt irgendwas mit Jungs, gibt es da einen Verein seit dem 19. Jahrhundert und die feiern ein Fest. Da werden 6 Leute, glaube ich, als Klaas-Ohm verkleidet und die jagen die Frauen im Dorf und prügeln die dann mit Hörnern. Und es ist auch sozusagen nicht ein rituelles sozusagen Abklatschen, sondern es gibt mehrere Berichte, also Zitate von Leuten, die haben halt blaue Flecken, also sie sind verprügelt worden. Und weil das halt aber so ein Dorfding ist, was eine jahrhundertealte Tradition ist, machen Frauen das auch mit. Und es gibt auch so geheime Videoaufnahmen, also sozusagen nicht offiziell angekündigte, wo das auch dann erstmal anscheinend, ich habe die nicht angeguckt, aber wo es in der Beschreibung sozusagen erstmal wie ein normales Volksfest aussieht. Und dann gibt es aber also Leute, die von dem Moment erzählen, wo das denen dann passiert. Und es ist halt richtig übel. Und die wollen da auch keine Medien haben. Und das ist also wirklich finsteres, Mittelalter stimmt ja nicht, aber also was da abgeht und mit welcher Verbohrtheit das verteidigt wird.
Oh. Ja, warum machen denn da überhaupt Leute mit? Also auch vor allem Frauen.
Weil die da aufwachsen. Weil die da aufwachsen, weil das normal ist. Und das, also für mich klang das so, wie das passiert, also wahrscheinlich ist das als Frau so, solange du das nicht mitgemacht hast, ist es halt sozusagen ein Brauch, der jedes Jahr passiert. Und es gibt wahrscheinlich über das, was du da erlebst, auch so eine Art Schweigekartell. Und erst in dem Moment, wo es dir passiert, realisierst du dann sozusagen, und da gibt es richtig, also
wie der Übergriff funktioniert, ne?
Ja.
Also wie, und dass das ein Übergriff
und das,
ist.
Ne? Genau, und dass es halt ein verprügelt werden ist und nicht sozusagen eine harmlose Hascherei. Also.
Und ich habe so Interviewzitate gelesen von den Männern, die dafür ausgewählt waren. Ich weiß nicht genau, wie man dafür ausgewählt wird, zu prügeln. Und das ist scheinbar mit wahnsinnig sozialer Anerkennung versehen und fast ein rauschhaftes Erlebnis, wo sie tagelang von zehren und so weiter. Also es ist wirklich
Hä?
Ja.
Mittelalter?
So, das ist genau der richtige Moment, um aus diesem Thema wieder rauszukommen, alles zu streichen. Das ist, ich meine, aber ich habe jetzt gerade auch eine Schlagzeile gelesen, dass das quasi mit dem, dass es jetzt so öffentlich geworden ist, auch abgeschafft.
Die Schlagzeile war, Borkum will keine Frauen mehr schlagen. Und dass das überhaupt eine Nachricht ist, also da bin ich überhaupt auf das Thema gekommen. Ich habe aber bis jetzt nur einen Screenshot davon gesehen. Ist es wahr?
Ich hatte das, glaube ich, irgendwo in Insta auf tagesschau.de oder so.
Aha, okay.
Ja. Aber deswegen, weil die Welt so ätzend ist, wenn man sie im Detail anguckt, brauchen wir ja was Fröhliches, Markus. Und du hast uns einen Hoffnungsmoment mitgebracht.
Ich dachte schon, ich soll jetzt die Hausaufgabe geben. Ich habe einen Hoffnungsmoment gehört, das stimmt. Und zwar, das ist mir erst selber im Nachhinein klar geworden, dass das so ein Moment für mich ist. Es ist jetzt gerade wieder die Phase, wo Veranstaltungen stattfinden und das ist auch die Phase, wo ich auf Bühnen stehe und moderiere, also zum Beispiel Preisverleihung oder Fachtagung. Wenn ihr einen guten Moderator sucht, bucht mich. Oh Gott, jetzt schäme ich mich schon, das gesagt. Aber, ne?
Nein, so, richtig so, richtig so.
Ich war gerade ganz hin und weg und dachte, endlich, endlich sagst du das mal.
Ich kann es immer nur sagen. Anyways, also genau, also das war sehr schön und ich habe den Deutschen Jugendmedienpreis MB21 moderiert, wo halt von, das geht halt sozusagen, es gibt die erste Altersgruppe ist bis 10 und die letzte Altersgruppe ist bis 25. Und dann gibt es auch so ein paar Sonderpreise, Jahresthema, Medienkunstpreis und so. Und also war das eine fantastische Veranstaltung dieses Jahr. Es war ein guter Jahrgang sozusagen, kann man so sagen. Und das Publikum war auch sehr mit dabei. Das war total schön. Auch die Honorigen, die ja auch mal dann dabei sind, ne? Also die Leute von den Institutionen, die sowas tragen und die Förderer und so.
Mhm.
Und mir ist im Nachhinein aufgefallen, wie geil das ist, dass all diese Menschen, die da ausgezeichnet werden, sozusagen was für krasses Zeug die einfach an den Start bringen und wie cool das alles ist und wie wenig verdorben irgendwie von der großen bösen Welt. Und da war ich so, es gibt sozusagen noch die schönen Momente und das hat mich irgendwie so ein bisschen berührt und auch so ein bisschen Optimismus gegeben, weil einfach weil das toll war und weil es so wenig gibt, was so was einfach sozusagen so gute Laune macht. Und dieses Ding, also dieser unbedingte Wille zur Kreativität und auch dieses, dass sich zeigen können und dass dann diese Veranstaltung da war, die also ein sehr wohlwollendes Miteinander auch ist. Also die sind halt alle auch toll dann untereinander und lernen sich da kennen und machen dann manchmal auch Dinge miteinander und so. Das war einfach fantastisch. Es war wirklich fantastisch. Falls ihr in Dresden seid, das ist nächstes Jahr in der dritten Novemberwoche, glaube ich, und diese Preisverleihung ist immer öffentlich. Geht da mal hin und guckt euch das an. Das ist wirklich fantastisch.
Wie heißt der Event? Cool. Dann verlinken wir das.
Der Deutsche Multimedia-Preis MB21. Jugendmedienpreis MB21.
Ja, also ich kann das unterstreichen. Ich war dieses Jahr nicht dabei, aber die Jahre davor. Und ich fand das auch toll. Also ist auch eine Sache, wo man halt gut auch mit den eigenen Kindern hingehen kann, ne? Also quasi.
Das, jein. Also meinst du, also die Preisverleihung, ja?
Ja, ja, das meine ich.
Ach so, genau. Es gab früher, die letzten Jahre gab es noch dieses Drumherum, diese riesigen Ausstellungen. Das gibt es jetzt gerade nicht, weil irgendwie alles wird weniger. Nächstes Jahr wollen die mit der TinCon zusammengehen. Also TinCon, die quasi kleinere Publika, also klein im Sinne für heranwachsende Menschen, die machen anscheinend auch ab nächstes Jahr in Dresden was und das wird dann irgendwie, ich weiß nicht, ob gleichzeitig oder nacheinander, aber irgendwie rahmt sich das irgendwie ein. Aber ich wollte natürlich von euch noch wissen, hattet ihr vielleicht auch in diesen Multikrisenzeiten euch was, wo ihr gedacht habt, meine Güte, das macht mir gute Laune, die Sonne scheint mir aus dem Arsch, weil es so schön ist.
Seufz. Nee, mehr, ich hab sogar was, ich hab was.
Ja, ja, dann schieß los, ja.
Ja, also ich mache gerade mit Studierenden an der Hochschule, an der ich arbeite, ein Projekt. Das, ich bin ja in der sozialen Arbeit als Dozentin und da müssen die Projekte machen, in denen sie mit PraxispartnerInnen zusammenarbeiten, also PraktikerInnen aus der sozialen Arbeit. Und wir haben das im Sommersemester sind wir damit gestartet mit einem Workshop. Wir machen das zum Thema Caring Communities aus einer Perspektive des Alters, also des höheren Lebensalters. Da geht es darum, wie können Sorgebeziehungen anders organisiert werden, neu organisiert werden bei Fachkräftemangel. Ja, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Kohle, zu wenig Finanzierung und zu wenig Fachkräfte. Und es gibt immer weniger Plätze in der stationären Pflege. Also es gibt immer weniger Pflegeheimplätze. Die Menschen wollen gerne zu Hause altern. Wie kann das realisiert werden? So, das ist das Thema. Und wir machen das über zwei Semester. Und haben in der Zeit in Kleingruppen mit unterschiedlichen ExpertInnen gesprochen aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel eben Gesundheitsversorgung, aber auch zum Thema Einsamkeit, zum Thema Sterben und Tod und so. Und da passieren immer wieder so coole Momente, weil die ich als Lehrende so toll finde, weil die dadurch, dass sie eigenverantwortlich ihre Themen ausgesucht haben und das auch über zwei Semester machen und wir uns jede Woche 4 Stunden lang sehen und darüber sprechen und versuchen, wie diese Interviews, die sie geführt haben, auszuwerten und in Praxis Konzepte zu überführen. Da entwickelt sich so eine coole Mischung aus. Die werden ExpertInnen in den Themen, die sie bearbeiten. Die sind super solidarisch untereinander, sagen, ja, ich hatte ein ähnliches Thema in meinem Interview und vielleicht kannst du noch mal so und so drauf gucken. Und da es gibt da noch mal so einen Raum drin für wissenschaftliche Neugier, für Erkenntnisgewinn, für was bedeutet das eigentlich, Forschung zu machen und denen dabei zuzugucken, wie sie erkennen, wie geil das ist, da könnte ich regelmäßig heulen. Ah, das ist so schön.
Das ist geil.
Das ist wirklich ganz sehr toll.
Schön. Ja.
Schön. Und Malik, hast du auch solche Momente?
ja, es ist für mich eher im viel näheren Umfeld, also nichts, was in der Multikrisenzeit jetzt einem große Hoffnung gibt. Es ist eher so, wenn man merkt, dass Band ist immer so ein schönes Teambeispiel, gibt aber auch andere. Also wenn in so Teams alles wie so ein Uhrwerk läuft, das ist dann eher so mein persönlicher Bereich, der mich dann immer so inspiriert oder so warmherzt. Weil ich persönlich bin jemand, der gerne viele Projekte entwickelt und so, aber nie alleine. Manche machen es ja lieber im stillen Kämmerlein und frickeln vor sich hin. Und für mich ist die Hauptmotivation eben eine soziale. Und manchmal hat man dieses Gefühl von, das, was wir hier zusammen machen, ist mehr als die Summe der einzelnen Teile, die jeder oder jede einzeln hätte machen können. Und das sind für mich so die Highlight-Momente, wo man denkt, boah, es ist gerade einfach super geil, einfach nur, weil wir zusammen sind. Ja, also deswegen, da ich die letzten 2-3 Tage eigentlich nur vor meinem Handyscreen verbracht habe und auch merke, wie mir dringend, wie dringend mir fehlt dieser soziale Austausch, kann ich nur den Aufruf starten, trefft doch noch mal ein paar Freundinnen und Freunde. Das ist richtig gut.
Ja, das stimmt.
Ja.
Stichwort Austausch. Ich habe quasi so dieses Gute oder so ein Hoffnungsgefühl. Tatsächlich habe ich ja dieses Jahr viele Lesungen gemacht zu meinem Musterbruchbuch. Und die sind wirklich total toll, diese Lesungen, weil da ist so eine ganz große Altersspanne. Also da kommen also tatsächlich mal ein paar mehr Männer auch, auch wenn sie in der Minderzahl immer sind, aber und ein Großteil eben sind Frauen, aber das ist wirklich von Teenager bis Seniorinnenalter. Manchmal bringen auch quasi so Mütter in meinem Alter ihre 18-, 20-jährigen Töchter irgendwie mit und da entsteht oft so ein total schöner Raum. Also da werden dann irgendwie Fragen gestellt und dann antworten aber auch Frauen im Publikum und dieser Austausch ist total schön und das Generationsübergreifende finde ich so berührend, weil ich das aus dem direkten familiären Umfeld in meiner Familie gar nicht so kenne, sondern da, also weiß jede Generation für sich immer alles, wie es geht und wie es am besten ist. diese Offenheit und sich da wirklich Erfahrungen zu erzählen, teilhaben zu lassen, Sichtweisen auszutauschen und so, das lässt mich wirklich immer so ganz berührt nach Hause gehen und da denke ich auch immer, das ist so ein wahnsinniges, tolles Privileg, halt so ein Buch schreiben zu können und Lesungen zu haben, wo dann Leute sind, mit denen man sich austauschen kann. Und das ist, ja, das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Also viele schöne Momente gehabt mit dem Buch.
Cool.
Ich halte mal fest, ja. Soziale, nicht profitorientierte Räume, die zum gegenseitigen Austausch dienen und soziale und emotionale Wertschätzung sind anscheinend total gut.
Ja.
Wow. Schön. Okay.
Schön zusammengefasst. Fast wie so ein Podcast.
Da kann man ja jetzt super wieder ganz genau ins Gegenteil schwenken.
Oh nein!
Weil
diese Talfahrt der Gefühle!
Ich brauche mal eure psychologische Durchleuchtung.
Okay.
Folgendes. Ich habe dank Instagram festgestellt, dass ich ein Schweizer Mann bin, weil da habe ich nämlich ein Video gesehen, das drehte sich darum, da hat quasi einer gesagt, ich bin Schweizer Mann und wie jeder Schweizer Mann kann ich kein Hobby haben, ohne 1.000 Franken auszugeben. Und dann sieht man eben quasi, dass sie…
Ich dachte, das gilt für jeden Mann.
Ich dachte, das gilt für jeden, der ein Hobby hat.
Ja, okay. Also
bei
man
mir
geht
es nicht unter 20.000 Euro, das ist das Problem.
Sieht ihn da kurz, quasi Freundin sagt, lass uns spazieren gehen, dann sagt er ganz begeistert, ja, kein Problem. Und dann geht die Tür auf. Er geht in sein Zimmer, kommt ein paar Sekunden später voll ausgestattet mit Rucksack, Wandersachen und so weiter raus. Und das wiederholt sich so für die Hobbys. Und da habe ich gemerkt, das spricht mich total an. Also ich habe zwar oft keine 1.000 Franken, aber ich war neulich seit langer Zeit mal in einer Bar und habe da ein Sour getrunken, ein Amaretto Sour und war wirklich total begeistert, weil es hat so gut geschmeckt. Und da habe ich gedacht, naja gut, man muss ja nicht 11 Euro in der Bar dafür ausgeben. Das kann ich auch zu Hause machen. Und dann habe ich mich ganz kurz eingelesen in, ich weiß nicht genau, wie die Wissenschaft über das Cocktail machen.
Mixology.
Eingelesen und habe dann festgestellt, ah ja, das ist ja schon ganz schwierig, weil ich habe ja gar keine Maßeinheit, um Deziliter zu abzumessen. Und ich habe auch gar keinen Barlöffel, ich habe keinen Jiggler, ich habe keinen Stößel, kein Sieb, keine Eisschaufel, kein Kellnermesser. Wie soll ich eigentlich irgendwas machen?
Und da ist der Cocktail-Shaker noch gar nicht dabei.
Also, kein Personal dafür.
Ja, das auch noch.
Was ist denn ein Jiggler?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich habe mir nur das Wort gemerkt, weil ich es so toll fand.
Wow.
Und ich dachte, das ist doch schrecklich. Ich will doch nur einen kleinen Cocktail machen und nicht irgendein, also ich habe auch überhaupt gar keinen Platz und ich, also naja, aber andererseits wäre es ja schon gut, das alles zu haben, weil dann könnte man ja auch für andere Cocktails machen und so. Also was ist mit mir los, dass ich eigentlich quasi bei jedem Hobby mir denke, da kann ich mir jetzt ja auch mal die diese 35 Ausstattungsdinge kaufen.
Haben ist besser als brauchen.
Also ich möchte kurz einschieben, ein Jiggler ist ein kleines USB-Dongle, was man in seinen Computer steckt, was Mausbewegungen emuliert, damit der Chef glaubt, man würde arbeiten.
Vielleicht nochmal kontextbezogen.
Aber das sind diese kleinen Messbecher.
Ah.
Diese, wo es oben sozusagen ein doppelter und unten ein einfacher.
Ah ja,
anscheinend.
Das Erste und Wichtigste eigentlich, woran mein Cocktail schon gescheitert ist, hatte ich zum Glück noch so eine alte Flasche aus Babyzeiten. Babys trinken ja zum Glück nicht einen Liter, sondern kleine Deziliter-Dinger, aber das kommt mir auch so ein bisschen komisch vor, in so einem Baby-Nahrungsgefäß Alkoholgetränke zu mischen. Aber naja, also Spaß beiseite. Ich wollte euch mal fragen, was ist mit mir los? Warum gibt es diesen, also was fehlt da? Was ist in meiner Kindheit falsch gelaufen?
Ich sage das jetzt nur, weil du vorher ganz explizit drum gebeten hast, das psychologisch zu durchleuchten.
Ja,
ja. Was mit dir nicht stimmt, ist, dass du das auf dich beziehst. Und das ist besonders interessant, weil du das ja aus einem Instagram-Video hast, wo jemand gesagt hat, also du hast ja schon das Relate sozusagen, das geht also nicht nur dir so. Und ich glaube, ansonsten ist das eine Frage des Alters. Also noch weiter psychologisierend, musst du einfach vor dir selbst zugeben, dass am Hobby das Einkaufen auch ein Spaß ist. Was dir vielleicht schwerer fällt als anderen Menschen, als jemand, der nicht heizt und so. Aber vielleicht ist das einfach die Lösung. Und ansonsten, also und aus persönlicher Erfahrung kann ich nur sagen, je häufiger man diesen Kreislauf durchgemacht hat, desto für mich klarer wird, also A, Einkaufen auch Teil des Spaßes. Also für mich ist zum Beispiel, ich würde mir zum Beispiel manchmal wünschen, andere Leute hätten Hobbys und würden mir sagen, organisiere mir den Einkauf dafür. Ich habe totalen Spaß, mich in so Themen neu reinzunörden und dann daran rauszufinden, aha, ich brauche einen Jiggler, einen Sieb, einen Barlöffel, ein Dings. So, hier ist das Paket, ich habe jetzt mein Hobby ist jetzt gestillt sozusagen. Und dass man das kauft, und dann liegt halt manchmal rum. Ich habe ja noch ein gesamtes Set Necromunda-Figuren und Spielpläne, die ich wahrscheinlich niemals anmalen werde. Ist Games Workshop, kleine Figuren, mit denen man spielt, anyways. Und das andere ist, dass man aber auch erkennt, dass es für viele Dinge im Leben eigentlich Werkzeuge gibt, die sie wirklich geiler machen. Also die Erkenntnis, dass wahrscheinlich Cocktail machen mit Jiggler und Ausgusssieb und ordentlichem Barlöffel mehr Spaß macht, ist wahrscheinlich auch nicht von der Hand zu weisen.
Da würde mich jetzt aber interessieren, weil Frau Kirsch hat eben eingeworfen, wie jedermann. Ist das was Geschlechtsspezifisches? Hast du Hobbys, wo du dich nicht bis an die Zähne mit Werkzeug ausstatten willst?
Nee, ich finde, also erstens, das ist aber anekdotisch, finde ich das total, ich weiß auch nicht warum, aber es gibt so ein paar Themen, finde ich, die stark durch männliche Protagonisten besetzt sind, die aber so mit ganz viel Ausstattung arbeiten. Kaffee gehört auch dazu. Und aber das Gin-Thema, dann gab es doch mal so eine Grillwelle, wo ich immer das Gefühl habe, Männer können nicht einfach irgendwas machen, irgendeine Tätigkeit, die vielleicht auch sogar haushaltsassoziiert ist, ohne massiv zu übertreiben in einem Professionalisierungsgrad. Also man kann nicht grillen, indem man einen Grill hat und einen Grillrost vorher sauber machen muss und Würstchen draufschmeißt und die vorher auch kauft, sondern es muss dann auf einem Professionalisierungsniveau sein, das sagt, ich bin keine Hausfrau, ich bin ein Grillprofi. So. Aber ansonsten wäre meine, ja, komm, da hinten Ruhe im Karton.
So funktioniert wissenschaftlicher Diskurs in Deutschland mit Frau Professor Dr. Hamann.
Nee, ansonsten würde ich aber sagen, ist es ja gar nicht, ist quasi die Tatsache, dass du darüber nachdenkst und das zum Thema machst und die Tatsache, dass ja auch viele Menschen das zum Thema machen, genauso wie der Wunsch, sein Hobby massiv durch Konsum zu fördern, einfach ist alles Kapitalismus schuld. Das, ich glaube, das können wir einfach so darunter subsumieren. Also Kapitalismus funktioniert nicht ohne Wachstum. Wachstum funktioniert nicht ohne das Schaffen von Konsumanreize. Und Reizen und Konsumanreize funktionieren nicht, indem wir dauerhaft die gleichen Konsumanreize schaffen, sondern es muss immer was erfunden werden, was dazu führt, dass Leute Dinge austauschen, die sie oder kaufen, die sie eigentlich vielleicht nicht. Also vielleicht könnte man auch ohne Barlöffel was ein Getränk umrühren. Ist jetzt nur eine These. Aber ja, genau.
Malik, du hast eine dringende Ergänzung.
Ja, ich plädiere absolut für das Kaufen sämtlicher Utensilien. Denn ich kann euch von der anderen Seite der Welt berichten, wie das nämlich so ist, wenn man das nicht tut. Ich bin nämlich nicht so leicht durch Reize zu Kauf zu bekommen. Und das heißt, ich kaufe dann auch wirklich mal selten irgendwelche Sachen. Aber das ist nicht geil. Ich hätte da so ein paar Beispiele. Zum Beispiel war ich irgendwann so, ich muss jetzt mal irgendwie sportlich irgendwas machen. Es ist nachts um 3, alle anderen sind am Schlafen, ich gehe mal laufen. Dann nehme ich halt die ausgetretenen Schuhe, die ich da irgendwie hatte und bin dann mal 10 Kilometer laufen gegangen. Das machst du 3-mal, dann sagt dein Knie, du gehst jetzt gar keinen Schritt mehr, weil du halt irgendwelche also eben nicht das ganze Equipment gekauft hast.
Oder vielleicht, oder, weil du 10 Kilometer aus dem Stand gelaufen bist, du.
So, und dann, aber auch so andere Sachen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich hier davon berichtet hatte, aber an anderer Stelle, ich habe mir gerade mit einem Freund eine neue Gitarre gebaut, die jetzt genauso ist, wie ich gerne immer schon eine Gitarre gehabt hätte. Das heißt auf Deutsch, ich bin total happy jetzt mit diesem Ding, nur habe ich 30 Jahre vorher mit so Behelfsgitarren, die immer nur so halbgeil war, oder meinen Gitarrenamp zum Beispiel, genau das gleiche. Ich habe 20 Jahre mit Amps gespielt, also mit Gitarrenverstärkern gespielt, deren Sound mir eigentlich nie gefallen hat. Mir war das immer alles viel zu aufwendig, mich darum zu kümmern und so, und dann vergehen die Jahre und eigentlich ist nie geil. Bis du dann mal was kaufst, wo du denkst, Alter, das ist ja super, das hätte ich vor 20 Jahren schon haben können und so einen Spaß damit haben können. Also ich bin dann eher der, der das viel zu lang nach hinten rausschiebt, aber wenn man es ernsthaft macht. Ich glaube, alles kaufen, 2-mal benutzen und dann verstaubt es im Schrank, ist natürlich dumm. Aber wenn man merkt, irgendwie, man hat da so richtig Bock drauf, dann ist es vielleicht auch nicht dumm, dann auf das Zeug zurückzugreifen, wo Menschen sich schon sehr viele Gedanken drüber gemacht haben, warum das da besser ist.
Hm. Ja, ich wollte jetzt nochmal sagen, dass ich nämlich von Frau Kirsche persönlich angegriffen gefühlt habe wegen dem Kaffee-Jab. Und weil das aber genau das Ding ist, ne? Also bei dem so Grill-Ding bin ich auch so ein bisschen skeptisch, ob man einen, also vielleicht ist es auch so geil wie bei Kaffeemaschinen 2.000 Euro Gasgrill im Garten stehen haben muss, aber dieses Homebarista-Ding, das ist halt was anderes. Ne? Also nicht, dass man das braucht, aber das ist halt nicht sozusagen reiner Distinktionsgewinn, sondern das ist halt schon auch Spaß.
Ne, ich glaube, dass das schon alles auch Spaß macht. Ne? Also das ist ja nicht der Punkt, dass Dinge dann, dass ich dann sagen würde, es macht keinen Spaß. Und ich glaube auch, dass es ja nochmal ein Unterschied ist oder worauf dieses fast ja memehafte anspielt, ist ja eigentlich, ich, ne, zum Beispiel, ich denke, ich sollte mal, oder ist ja auch ein Klassiker, im Januar zu denken, oh, dieses Jahr werde ich aber richtig fit und dann sich für 100 Euro so ein Fitnessstudio-Abo buchen, neue Klamotten kaufen und dann nach 2 Wochen denken, ach, stimmt, ich mag ja gar keinen Sport oder so.
Ich hab aber noch eine These zu dem, warum das so männerbehaftet ist. Und ich glaube, das ist, weil, und jetzt bin ich, jetzt rede ich wie ein Mann, nämlich ohne das studiert zu haben, deswegen also eine steile These vielleicht nur, aber wahrscheinlich ist ja sozusagen an der patriarchal geprägten Familie, also klassischen Familienform ist es ja so, der Mann ist ja der Einzige, der überhaupt das Geld hat, sozusagen, das Geld und die Zeit, also die Zeit, ein Hobby zu arbeiten, ich rede jetzt von dem Klassischen, also macht keine Care-Arbeit, sondern hat Zeit, ein Hobby zu haben und er hat das Geld, weil er der Ernährer ist und sozusagen deswegen großzügig zuweist, wer welche Gelder ausgibt, er hat das meiste Taschengeld, er kann sich überhaupt Hobbykrams haufen. Deswegen würde ich fast schon behaupten, das ist eine soziale Formung, dass das vor allen Dingen Männer machen, weil es eben Männer ganz lange waren, die es konnten. Und du bist halt jetzt sozusagen angekommen in einem Zeitalter, wo nicht mehr alle in dieser ganz klassischen Rollenverteilung leben und hast das Geld und die Zeit, ein Hobby zu haben, was möglicherweise auch noch Geld kostet. Das ist so, das ist sozusagen, wenn du das machen würdest, wäre das Teil der feministischen Revolution. Und I say go for it.
Ich weiß nicht, ob das nicht in, ich krieg ein bisschen Schmerzen.
Warum?
Aber na, weil das ist ja wie diese, wie heißt sie, diese Lean-In-Frau, Sheryl Sandberg. Also quasi zu sagen, also es ist alles, also wenn man männliches Verhalten oder quasi Feminismus ist oder Gleichberechtigung ist, dass ich quasi männliches Verhalten imitiere und ich bin da angekommen, wenn ich das sozusagen…
Das ist überhaupt nicht, was ich sagen wollte, sondern männliches Verhalten imitieren heißt ja sozusagen so, also verstehe ich immer sozusagen als so klassisches, also so Leute niederbrüllen und unterdrücken, also zum Mann werden ist ja da negativ konnotiert. Bei diesem Hobby-Ding lese ich das so, das ist was, das macht eigentlich, also ein Hobby haben ist was, was Menschen glücklich macht und das ist sozusagen Frauen genommen worden, also jetzt der klassischen Care-Arbeitsfrau, ja, die einen Job hat, die macht halt einen Job, dann macht sie, hat sie ihre Familie und die hat gar keine Zeit, ein Hobby zu haben. Und wenn die auch ein Hobby hat, ist das sozusagen nicht, würde ich das nicht sehen, als die benimmt sich jetzt wie ein Mann, weil sie ein Hobby hat und Geld das hat, sondern wird einen Bereich zurückerobert, der Lebenszufriedenheit schafft. So hätte
ich
das gesehen.
Ich glaube, dass die diese massive Ausstattung, also ich rede ja jetzt nicht über Laufschuhe kaufen oder wenn man eben geilen Kaffee trinkt, gerne auch eine geile Kaffeemaschine zu haben, um hier mal meinen Angriff etwas abzumildern, sondern wirklich über dieses, also ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel Rennradfahren, ne? Das ist so ein klassisches, auch sehr männliches Thema, aber in Köln haben wahnsinnig viele Leute wahnsinnig teure Fahrräder und eine wahnsinnig teure Ausrüstung auch noch dazu. Und die, das ist ja auch cool, die haben die Kohle, sollen sie raushauen, ist, ne, what the fuck. Aber die fangen ja gerade mit dem Hobby an irgendwie, ne? Und dieses vorgelagerte, sich schon das Beste vom Besten kaufen, bevor man überhaupt kapiert, möchte ich das eigentlich weitermachen, ist das interessant für mich, tut mir nicht der Hintern viel zu sehr weh. Das ist, glaube ich, schon auch, oder dass der Freizeitbereich so ein starker Konsumbereich ist, das ist noch nicht so ewig lange. Also deswegen würde ich es nicht so stark an die feministische Revolution koppeln oder Gender Mainstreaming koppeln.
Aber ich habe jetzt das Gefühl, jetzt vermischen sich zwei Sachen, nämlich das überhaupt machen und das wie der Mann in dem Instagram-Video sozusagen alle 5 Minuten mit einem neuen Hobby machen. Aber ist es beides für dich dasselbe?
Nee, aber genau, das ist, ich würde sagen, dass es bestimmte Trends darin gibt, die Tag aufgegriffen werden, die eben auch bedeuten, dass alle, nicht alle 5 Minuten, aber alle jedes Jahr irgendwas Neues für sich zu entdecken, neue Sportarten, neues, meistens Sportarten, glaube ich, oder neues Genussmittel.
Also solange es keine Sportart ist, bist du voll raus.
Wie bitte? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Weil Julia gerade gesagt hat, zu sagen, meistens eine Sportart, zu sagen, ne, Cocktailmixen ist ja kein Sport, also von daher bist du fein raus.
Ja. Also doch einen Schickler kaufen.
I'm all for it.
Sehr gut.
Guck mal, wenn du viel shakest, dann ist das ja auch Sport.
Ja, man muss nur beide Seiten shaken dann, ne? Ja. Sonst hat man einen ganz muskulösen Shaker-Arm. Ich weiß nicht, wie kommt man jetzt vom Thema Alkoholkonsum zum Thema Hausaufgaben? Wir müssen noch eine Hausaufgabe aufgeben, nicht wahr?
Also ich hätte es so gemacht, süße Cocktails, Weihnachtszeit. Anyways, also liebe HörerInnen, was wir
als Moderator werden.
Was wir von euch gerne hätten, ist das beste Plätzchenrezept. Und wir machen das sozusagen, ich bin ja bei Computerspielen immer der große Fan von, dass man sich den Schwierigkeitslevel sozusagen einstellen kann. Und es gibt also verschiedene Schwierigkeitslevel. Wenn ihr es einfach so spielen wollt, sagt ihr, das beste Plätzchenrezept. Euer bestes Plätzchenrezept, ruft an, Nummer in den Shownotes, kriegt uns eine Sprachnachricht, sagt uns euer bestes Plätzchenrezept. Wenn ihr die besondere Herausforderung sucht, also das Roguelite mit Permadeath für die AuskennerInnen, dann schickt uns das beste glutenfreie Plätzchenrezept. Die besten, wirklich geilen, glutenfreien Plätzchen, die also nicht nur, also für glutenfreie Plätzchen schmecken sie ja ganz gut, sondern die wirklich geil sind. Schickt uns das. Ruft uns an. Oder schickt es per Mail. Aber ruft uns lieber an. Anrufen ist gut.
Da du ja anscheinend ganz gut moderieren kannst.
Nein, ich bin.
Doch. Musst du mir kurz eine Hilfe geben? Haben wir jetzt noch Zeit für ein Thema? Oder schweigen wir einfach bis zum Ende?
Ja,
Schweigen also, könnte auch lange dauern.
Ja, könnte auch lange dauern.
Dann müssen wir jetzt einfach sehr schnell sprechen. Ich verinnerliche meinen inneren Markus. Ich bitte um kurze Antwort. Malik, du hattest noch als Thema Women in Male Dominated Fields.
Ja, es gibt einen neuen Hashtag, Women in Male Fields, und da bin ich jetzt irgendwie late to the party reingefallen. Es ist ein Hashtag, den ihr euch auf eurem Netzwerk eurer Wahl angucken könnt. Es sind einfach nur Sprüche, die Frauen von Männern immer wieder zu hören bekommen oder oft gehört haben, umgedreht. Und auch wenn ich gar nicht jemand bin, der diese Sprüche Frauen gegenüber benutzen würde, ist es trotzdem ein Eye-Opener. Zum Beispiel hier von Lisa Paus gibt es einen: Und dann sagte ich ihm, dass es die Gesellschaft spalten würde, wenn Männer über ihren eigenen Körper bestimmen. Ne? Hashtag Women in Male Fields. Es gibt noch viele weitere Beispiele, ich weiß aber nicht, wie viel Zeit wir haben. Ich lese mal ein anderes vor. Er hat gesagt, er hat Bauchschmerzen. Ich habe gesagt, er soll sich mal nicht so anstellen und dass ich ja jetzt nicht umsonst durch die ganze Stadt gefahren bin. Let that sink in. So, das sind so Dinger, das sind so manche von denen so, ach, also als Mann denke ich so, ach du Scheiße, das muss sich wirklich noch jemand anhören. Ein Chor von Frauen sagt in diesem Moment, ja. hier, er schreibt mir lange Texte, in denen er seine Gefühle erklärt und ich antworte nur, keine Ahnung, was jetzt schon wieder das Problem ist. Also es sind so kleine Dinge, es sind so große Dinge, es sind sehr dramatische Dinge. Ich rate mal dazu, einfach nur mal so als Eye-Opener, weil sie teilweise auch wirklich lustig absurd sind, aber dann merkt man natürlich im Nachgang immer, das ist absurd, aber es ist auch Realität. Das ist einfach so da draußen. Was ist mit den Männern? Was ist mit euch? Männer, was ist mit euch? Ruft uns an. Hausaufgabe Nummer 2. Ja, ich sag dir immer, das ist doch ganz normal. Hat in einer langen Nachricht die Gefühle geschildert und dann habe ich ihn daraufhin geghostet und 3 Wochen später seine Insta-Story geliked. Ganz normal. So, schneller konnte ich das Thema jetzt nicht durchscheuchen.
Aber das ist übrigens, ich habe dieses Hashtag nicht ausgehalten. Das war so ein Ding, wo ich einfach immer weiter scrolle und es nicht lese, weil mir das auch wieder so klar gemacht hat, in welchen Lebensrealitäten, also dass meine Lebensrealität nicht die durchschnittliche ist oder die am weitesten verbreitete. Und das fand ich so deprimierend wieder. Und das macht mich wirklich aggressiv auch. Insofern, also mir hat es echt geschmerzt, so 3-4 solche Sprüche irgendwie zu lesen, weil ich mir eigentlich nicht vorstellen will, dass die Welt so ist und dass man mit solchen Sprüchen so unsensibel und furchtbar irgendwie einfach durchkommt, ohne dass irgendwie das komplette Umfeld irgendwie die Leute anguckt und fragt, was ist eigentlich mit dir los? Also auch, dass andere Männer in solchen Situationen, wenn sie mal dabei sind, quasi mindestens hinterher sich so einen Mann irgendwie zur Seite nehmen und fragen, geht's eigentlich noch?
Ja, und genau dieses Gefühl hast du die ganze Zeit, während du das liest, aber jeden dieser Sprüche hast du schon mal irgendwo gehört oder gelesen. Die existieren da draußen. Das ist, manchmal denkt man so, ja, das sagt doch seit den 60er Jahren keiner mehr. Aber gepostet hat es halt eine, weiß nicht, 20-Jährige.
Deprimierend, aber augenöffnend. Der Weisheit letzter Schluss kommt heute von Markus.
Ich habe das Gefühl, ich bin immer dran. Ist das unfair, Leute? Ruft uns an. Die Nummer steht in den Shownotes und ich sage, Männer, reißt euch mal zusammen.
Ja!
Entwickelt Empathie.
Nee, halt einfach die Fresse.
Heißt das, ich hätte jetzt nichts sagen sollen?
Not all men.
Oh Gott, jetzt habe ich gerade fast mein Wasser ausgespuckt.
Es ist so kalkhaltig.
Wow. Ich weiß jetzt schon, dass sich heute bis zum Ende dranbleiben lohnt.
Und was das Freundefinden angeht, habe ich doch festgestellt, dass es sich scheinbar um ein heteronormatives Problem handelt. Denn bei uns Homosexuellen ist es nicht so unüblich, dass man einfach mit irgendwelchen Fremden ins Bett steigt und mit denen kann man sich dann anfreunden oder nicht. Und dafür haben wir ja auch sowas wie Saunen oder Partys und viele andere Treffpunkte, an denen man sich entsprechend verhalten kann. Und natürlich haben wir auch entsprechende Dating-Apps. Also vielleicht können die Heteras und Heteros sich davon noch eine Scheibe abschneiden. Wäre das was? Zumindest eine Überlegung wert, oder? Bis denn.